In Nürnberg Richtung Berlin zwischen Weißensees und Pegnitz-Grafenwöhr Unfälle, mehrere Kilometer Stau. Das Programm bis Mitternacht, anschließend Studiozeit. 21.05 Uhr World Music Live, 22.05 Uhr Jazz Facts, 23.05 Uhr Brahms zu Fuß.
Deutschlandfunk, Studiozeit. Heute Literatur und Kunst.
Bücher haben es schwer in Afrika. Ein Großteil der Bevölkerung ist des Lesens nicht kundig und ein im Vergleich zum Durchschnittslohn äußerst hoher Buchpreis macht die Lektüre zum kaum bezahlbaren Luxus. Es fehlt an Buchhandlungen, Bibliotheken und entsprechenden Medien, die Literatur vorstellen und rezensieren könnten. Die wenigen afrikanischen Verlage sehen sich gezwungen, auf sichere Titel wie Schul- und Lehrbücher zu setzen. Daher finden afrikanische Autoren eher außerhalb ihres Kontinents ein Publikum für ihre Werke. Überdies sind Schriftsteller bei den Machthabenden schlecht angesehen. Die Zensur kennt viele Spielarten. Sie kann mit der Beschlagnahmung von Computern beginnen und endet nicht mit dem Verbot eines Buches. Etliche afrikanische Autoren führen ein Gefängnistagebuch in ihrem Werk. Etwa die Hälfte der afrikanischen Autoren lebt deshalb im Exil und versucht von dort aus, ihre Leser in Afrika zu erreichen. Ich schreibe in die Welt hinaus. Der Alltag afrikanischer Autoren. Ein Feature von Manfred Leumeier.
Der junge Mann und die junge Frau lagen umschlungen in die Arme des Schlummers gekuschelt. Der schrille Ruf der unnachgiebigen Türglocke riss den jungen Mann aus dem Schlaf, und er tastete in der Dunkelheit nach dem Schalter der Nachttischlampe und schlüpfte hastig in seinen Morgenmantel. Dann öffnete er die knarrende Schlafzimmertür und machte sich auf den Weg in das Wohnzimmer. Das Tageslicht schimmerte bereits durch die dunklen Vorhänge. Die Türglocke klingelte erneut. Er drehte den Schlüssel im Schloss herum, schob den Sicherheitsriegel zurück und öffnete die Tür ein wenig. Die Person davor grüßte nicht. Sie drückte ihm lediglich ein Paket in die Hände. Er nahm es achtlos an. Es war ungewöhnlich, so früh am Morgen ein Päckchen zu erhalten von einer Frau. Post wurde in die Häuser nicht zugestellt. Er machte das Licht im Zimmer an. Das Paket war ordentlich an ihn adressiert. Er riss es auf. Im nächsten Augenblick war alles vorbei. Eine laute Explosion, ein kurzer, blendender Blitz, und er war schmerzhaft betäubt von einem tödlichen Knall. Er stürzte rückwärts über ein Sofa. Seine Arme und Beine waren von seinem Leib gerissen, und ein steter Strom von Blut floss aus ihm. Die Explosion der Paketbombe ließ die junge Frau in ihrem Nachthemd vom Schlafzimmer in den Wohnraum rennen. Was ihre Augen sahen, schickte ihr ein Frösteln über den Rücken. Das Wohnzimmer lag vollkommen in Schutt. Aber was ihr Bewusstsein einzig wahrnahm, war der Blutsee, in dem er lag. Sie stieß einen herzergreifenden Schrei aus, sackte auf die Knie, nahm seinen erschlafften Körper in ihre Arme und wurde von seinem Blut bespritzt. »Sie haben mich erwischt«, keuchte er und starb.
Zwei Ereignisse bestimmten in der Oktobermitte 1986 die Schlagzeilen nigerianischer Zeitungen. Zum einen kam in Lagos der nigerianische Starjournalist Dele Giwa bei einem Paketbombenattentat ums Leben. Zum anderen gab das Nobelpreiskomitee in Stockholm bekannt, dass mit einem nigerianischen Autor namens Wole Soyinka erstmals ein schwarzafrikanischer Schriftsteller den Nobelpreis für Literatur erhalten werde. In Deutschland hatte gerade der Ullstein Verlag die Rechte an Soyinkas Roman »Zeit der Gesetzlosigkeit« wegen völliger Erfolglosigkeit zurückgegeben, und in der Schweiz verramschte der Walter Verlag Soyinkas Buch »Die Ausleger«. Jahrelanger Einsatz dafür sowie Werbeausgaben in Höhe von 100.000 Franken hatten zum Verkauf von lediglich 602 Exemplaren dieses Buchs geführt. Wenig später veröffentlichte der Schriftsteller und Bürgerrechtler Ken Saro-Wiwa in der nigerianischen Zeitung Vanguard seinen Fortsetzungsroman »Prisoners of Jabs«.
»Prisoners of Jabs« ist ein antikolonialistischer Roman, der die wirtschaftliche Unterjochung Afrikas durch den Internationalen Währungsfonds und die Weltbank beschreibt. Der Autor stellt diese Ausbeutung in die jahrhundertelange Tradition der physischen Versklavung von Afrikanern. Das Buch schildert das Leben auf einer künstlich angelegten Gefängnisinsel vor Nigerias ehemaliger Hauptstadt Lagos, und Saro-Wiwa zeichnete darin die Figur des Journalisten Peter Dumbrock. Dumbrock wandelt sich während seiner Haft vom Sprachrohr der Regierung zum kritischen Begleiter des öffentlichen Lebens in Nigeria.
Und nun zu Peter Dumbrock. Der Gefängnisdirektor erwartete von ihm eine Zusammenfassung der Diskussion über die Haftanstalt. Aber Peter war dazu nicht in der Lage, weil er bestenfalls halb gebildet war. Gut, er besaß ein Diplom, aber in Nigeria sind Schulzeugnisse entweder gestohlen oder gefälscht. Und wenn sie das nicht sind, haben sie einen gewissen Nachteil. Ihre Eigentümer denken nicht, können nicht denken. Peter gehörte zu dieser letzteren Kategorie. Im Augenblick aber wollte ihn der Direktor ernstlich bestrafen. »Ich hörte, dass Journalisten in Nigeria an das hier glauben.« Der Direktor hielt einen braunen Umschlag hoch. Peter fasste danach. »Beruhigen Sie sich. Er ist leer. Es ist kein Geld drin.« Peter sank in seinen Stuhl zurück. »Nun, ich betrachte es als Schande, wenn ein Journalist in dem, was er sagt oder schreibt, geführt wird vom Geruch, Aussehen oder Gefühl eines braunen Umschlags. Verstanden?« »Ja«, antwortete Peter. »Sie haben einen anständigen Beruf. Und der verlangt Wissen, Mut und Interesse. Kennen Sie das Sprichwort, die Feder ist mächtiger als das Schwert? Ja. Nicht jede Feder ist das, wissen Sie. Die Feder, die so sein will, hat gut informiert zu sein, braucht Sinn für Geschichte und einen unbestechlichen Charakter. Danke, erwiderte Peter. Aber wird eine solche Feder nicht verhungern? Nein, weil sich Wissen bei der Bewältigung des Alltags immer bezahlt macht. Peter Dumbrock schüttelte seinen Kopf, als wollte er zu erkennen geben, dass der Aspekt des Broterwerbs ein beträchtliches Gewicht in seinen Überlegungen einnahm. Aber Peter Dumbrock dachte tief und eindringlich über das nach, was der Direktor gesagt hatte. Als ihn der Direktor entlassen hatte, kam er zu einem wichtigen Entschluss. Er musste auf das Festland zurückkehren. Es gab eine wirklich wichtige Aufgabe für ihn in Nigeria zu erfüllen. Dort lebte ein Traum, der noch auf seine Erfüllung wartete. Dieser Traum wurde in jener Woche belebt durch die Verleihung des Literaturnobelpreises an Wole Soyinka als Beweis eigenständigen, tiefen Nachdenkens und harter Arbeit. Es spielte keine Rolle, dass die Preisverleihung überschattet wurde von dem kaltblütigen, vorsätzlichen Mord mithilfe einer Paketbombe an einem der aufsteigenden Sterne des engagierten nigerianischen Journalismus, Dele Giwa.
In Peter Dumbrocks Gestalt, die auch im Mittelpunkt von Saru Weavers Roman »Peter Dumbrocks Prison« steht, dem die eingangs zitierte Paketbombenszene entnommen ist, erkennt man unschwer die Person des wirklichen Journalisten Dele Giwa, der 1986 untersucht hatte, wie Nigeria zur Drehscheibe des internationalen Rauschgifthandels zwischen Europa, den USA, Südamerika und dem Goldenen Dreieck in Asien hatte werden können. Giwa war im Verlauf seiner Recherchen auf die zwielichtige Rolle von Miriam Babangida gestoßen, der Gattin des damaligen Präsidenten, die der Volksmund »The Smuggler« nannte. Givas Bericht über Miriam Babangindas Aktivitäten jenseits der Legalität sollen dafür verantwortlich sein, dass ihm ein vermummter Motorradkurier am 19. Oktober 1986 jene Paketbombe übergab. Noch im Frühjahr 1986 hatte Giwa das Amt des Informationsministers abgelehnt, das ihm der Militärdiktator Ibrahim Babangida angeboten hatte. Als Auftraggeber des Attentats wurde der Leiter des nigerianischen Staatssicherheitsdienstes verdächtigt, Oberst Akilu. Gegen ihn wurde nie ermittelt. Bis heute gilt der Mord an Giwa als ungeklärt. Dagegen wurde Givas Rechtsanwalt, Gani Fawehinmi, ein nigerianischer Oppositionspolitiker, mehrfach inhaftiert. Und die Zeitschrift Newswatch, für die Giwa gearbeitet hatte, durfte mehrere Male nicht erscheinen.
Die Ermordung herausragender Persönlichkeiten des afrikanischen Journalismus stellt eine extreme Bedrohung der Presse in Afrika dar. Im Jahresbericht 1996 der internationalen Organisation Reporter ohne Grenzen heißt es: Journalisten unterliegen noch immer einem sehr hohen Risiko, wegen ihrer Arbeit ermordet zu werden, selbst wenn die gegen sie ausgesprochenen Drohungen nicht allzu oft wahrgemacht werden. Die Ermordung von Journalisten scheint inzwischen eine umsichtig geplante, präzise ausgeführte Handlung zu sein, die eine Fülle medialer Aufmerksamkeit erhält und die als Beispiel dienen soll, um einen ganzen Berufsstand unter Druck zu setzen.
Auch der Tod des angolanischen Herausgebers und Redakteurs Ricardo de Melu am 18. Januar 1995 veranschaulicht die Methoden afrikanischer Machthaber, um missliebige Stimmen zum Schweigen zu bringen. De Melu, Direktor des täglich in Luanda erscheinenden Nachrichtenblattes Impartial Facts, hatte regelmäßig über Bestechung, Vetternwirtschaft und Veruntreuung von Steuern berichtet und Politiker und Militärs aus dem Kreis um den angolanischen Staatspräsidenten José Eduardo dos Santos dafür verantwortlich gemacht. Der Präsidentengattin warf Demelu vor, in lukrativen Diamantenschmuggel verwickelt zu sein. Als Demelu im Treppenaufgang zu seiner Wohnung im Zentrum Luandas erschossen wurde, gerieten höhere Beamte und der Neffe des angolanischen Innenministers in Verdacht, die Drahtzieher der Ermordung zu sein. Die polizeilichen Ermittlungen kamen Anfang 1996 allerdings zu dem Ergebnis, dass ein Kollege Demelus, der mit dessen Ehefrau ein Verhältnis unterhalten habe, Demelu aus Leidenschaft getötet habe. Zugleich wurde der Leiter der polizeilichen Ermittlungen, Eduardo Sambo, angewiesen, seine Nachforschungen einzustellen. Sambo hatte den Neffen des Innenministers zu den Tatvorwürfen vernehmen wollen. Demelus Witwe Arminda Mateusz floh über Südafrika nach Lissabon.
O general Ndalo, que neste momento é embaixador angolano nos Estados Unidos, foi a última pessoa a avisar o Ricardo.
General Ndalo, der zurzeit Angolas Botschafter in den USA ist, war die letzte Person, die Ricardo gewarnt hat. Der General war mit Ricardo am Montagmorgen zusammen und am Montagabend ruft er ihn im Büro an, ist sehr betrübt und sagt ihm, er müsse dringend mit Ricardo sprechen. Ricardo solle dienstags zu ihm kommen. Ricardo besucht ihn am Dienstag in seinem Haus. Er warnt Ricardo, er soll vorsichtig sein, einen Leibwächter engagieren und aufhören, über Truppenbewegungen zu schreiben. Er warnt ihn also am Dienstag und am Mittwoch wird Ricardo getötet. Ricardo stirbt, doch General Ndalo wird nicht vernommen. Ndalo geht nach Südafrika und wenig später wird er in die USA versetzt. Warum? Um ihn nicht vernehmen zu müssen. Das Verbrechen an Ricardo nahm ganz oben seinen Anfang an der Spitze der Macht, zu der Ndalo Zugang hatte. Warum hat er Ricardo gewarnt? Ricardo war mit General Ndalos Ehefrau befreundet. Ich glaube, General Ndalo hat vielleicht aus einem Gefühl der Freundschaft heraus, weil er Ricardos Familie kannte, versucht, ihn zu warnen.
Der Jahresbericht 1996 von der Organisation Reporter ohne Grenzen bilanziert, dass 3/4 aller Journalisten, die 1995 weltweit wegen oder in Ausübung ihres Berufs getötet wurden, aus Afrika kamen. In Afrika ist ebenso die Zahl derjenigen Autoren am höchsten, die verhaftet wurden, weil sie ihre Meinung frei äußerten. Dieses Vorgehen gegen Intellektuelle in Afrika, die in ihren Büchern Meinungsfreiheit praktizierten und Unabhängigkeit im Denken bewiesen, hat zur Ausprägung eines besonderen literarischen Genres geführt, demjenigen des Gefängnistagebuchs. Wole Soyinka veröffentlichte 1972 einen Bericht über seine nahezu 2 Jahre währende Isolationshaft von 1968 bis 1969 in nigerianischen Gefängnissen. Über sein Buch »Der Mann ist tot«, das 1979 in deutscher Sprache erschien, schrieb die Literaturkritikerin Monika Plessner in der Zeitschrift »Merkur«:
»Das einsame, ganz auf sich zurückgeworfene Ich ist selten mit solcher Genauigkeit, Eindringlichkeit, Bilder und Sprachkraft geschildert worden. Halluzinationen, verursacht durch Schwächezustände während des Hungerstreiks, Träume, Dramen, die sich zwischen Ameisen, Spinnen, Katzen und Geckos abspielen. Gesichte und Gesichter, vermittelt durch die Beobachtung einer armseligen Schlingpflanze. Rein akustische Erlebnisse, das Klirren von Ketten, der erste Schrei eines Neugeborenen in der Nachbarzelle. Die vielsagenden Nuancen der Wärterstimmen. Kurzum, eine ganze Lebens- und Sterbenswelt, die sich aus einem Minimum von Eindrücken und Kontakten herstellt.«
Auf Soyinkas Gefängnistagebuch »Der Mann ist tot« bezieht sich in seinen eigenen Aufzeichnungen aus der Haft der kenianische Schriftsteller Ngugi wa Thiong'o. Sein Roman »Verbrannte Blüten« hatte 1977 wegen der massiven Kritik Thiong'os an den neuen Herrschern in Afrika weltweit Aufsehen erregt. Am 31. Dezember 1977 wurde Thiong'o ohne Begründung festgenommen. Den Haftbefehl hatte der heutige Präsident Kenias, Daniel Arap Moi, ohne Datum blanco ausgestellt. Seine Haft beschrieb Thiong'o 1981 in einem Buch, das 10 Jahre später in deutscher Sprache unter dem Titel »Kaltgestellt« veröffentlicht wurde.
Meine Zelle war die erste, die überfallen wurde. Es war schwer zu erraten, wonach sie eigentlich suchten. Rasierklingen, Nägel, Waffen, mit denen man Gewalttaten verüben konnte, Briefe, Tagebücher, geheime Korrespondenz mit der Außenwelt? Plötzlich sah der Unteroffizier Berge von Klopapier und stürzte sich darauf. Dann, triumphierend und außer sich vor Freude, wandte er sich an den Offizier, der die Durchsuchung leitete, und meldete ihm: Hier ist das Buch, Sir, auf Toilettenpapier. Mitnehmen, befahl ihm der Offizier. Alles. Wer hat Sie geheißen, im Gefängnis Bücher zu schreiben? Sagte er zu mir. Aber heute Abend schreibe ich wieder auf Klopapier. Ich höre das Rasseln eines Schlüsselbunds. Meine Zelle liegt gleich neben dem winzigen Hof, deshalb höre ich es, wann immer die Haupttür zur Abteilung aufgeschlossen wird. Die Offiziere oder Unteroffiziere der Gefängnispolizei, die Nachtschicht haben, machen oft einen unerwarteten Besuch, um nachzusehen, ob die Wärter ihren Aufpasserpflichten auch ordnungsgemäß nachkommen. Wann immer ich das Rasseln der Schlüssel und das Öffnen und Schließen der Türen höre, wache ich auf, gehe auf Zehenspitzen an die Tür, schaue mir durch den Schlitz in der Tür ihre Gesichter an und versuche, ein paar Worte zu erhaschen. Alles in dem Bemühen, etwas Neues aus der Welt draußen zu erfahren. Es ist mir zwar nie gelungen, wirklich etwas zu erfahren, doch ich behalte das Ritual bei. Heute Abend bleibe ich einfach am Schreibtisch sitzen, zur Hölle mit dem Ritual. Es ist mir egal, ob mich der Offizier oder sonst jemand dabei erwischt, wie ich das Buch auf Toilettenpapier schreibe. Der Roman ist fast vollendet und ich bin wie besessen. Meine Fantasie, einmal losgelassen, rast davon und die Hand kann nicht mit ihr Schritt halten. Jemand beobachtet mich durch die Öffnung. Ich weiß es, noch ehe ich den Kopf hebe.
In dem Buch »Flammen der Hölle«, dem einzigen Text Saro Vivas, der bisher in deutscher Übersetzung vorliegt, schreibt der Autor 1995 im letzten Kapitel:
Nach meinen gewohnten 4 Stunden Schlaf erwachte ich und ging in Gedanken meine neue Lage durch. Mir kam in den Sinn, wie oft ein Gefängnis in meinen Romanen eine Rolle gespielt hatte. Da war Prison of Jebs und seine Fortsetzung Peter Dunbrooks Prison. Und 1992 hatte ich Limona beendet, meinen 5. Roman, dessen handgeschriebenes Manuskript mir sogleich zusammen mit meiner Aktentasche auf dem Flughafen von Lagos gestohlen wurde. Ich dachte daran, dass die Romane wesentlich besser gewesen wären, wenn ich sie nach meiner augenblicklichen Erfahrung geschrieben hätte. Der Verlust meines letzten Romans, dessen Protagonistin 25 Jahre im Gefängnis verbracht hatte, war mir sehr zu Herzen gegangen und hatte mein Bedürfnis abgetötet, Romane zu schreiben. Ich hoffte, ich würde den Willen wiederfinden, den Roman noch einmal zu schreiben und ihn um die Erfahrung meines eigenen Gefängnisaufenthalts zu bereichern.
Dazu sollte es nicht mehr kommen. Denn wie Ricardo de Melo und Delegiva wurde Saro Viva von den Machthabern seines Landes ermordet. Nach mehreren vorangegangenen Festnahmen kam Saro Viva zuletzt am 22. Mai 1994 in Haft. Am 10. November 1995 wurde er hingerichtet und auf dem städtischen Friedhof der nigerianischen Küstenstadt Port Harcourt begraben, mit 8 Freunden, die mit ihm aufgrund einer fadenscheinigen Mordanklage und nach einem zweifelhaften Gerichtsverfahren gehängt worden waren. Der Militärklicke des nigerianischen Diktators General Sani Abacha war es nicht gelungen, Saro Viva mundtot zu machen.
Rund die Hälfte der afrikanischen Autoren lebt im Exil. Einige von ihnen gewinnen dadurch in ihrer Heimat sogar an Bedeutung, wenn die heimischen Medien über ihren internationalen Erfolg berichten. Vorausgesetzt, die exilierten Autoren haben tatsächlich Erfolg. Aber die Flucht ins Ausland bedeutet oftmals einen Verlust der Authentizität des Schreibens über Afrika, einen Bruch im literarischen Werdegang, einen Verlust des Publikums in Afrika. Selbst Schriftsteller, die, wie der nach London geflohene Soyinka, bereits vor ihrer Flucht international bekannt waren, können sich nicht immer in der neuen Situation des Exils behaupten. Dazu kommt, dass ein Leben im Exil keineswegs ein Leben in Sicherheit gewährleistet. Soyinka etwa äußerte im August 1996 seine Furcht vor einem Säureattentat des nigerianischen Geheimdienstes. Ein früheres Mitglied der Militärregierung bestätigte, dass Exil-Nigerianer, die nigerianische Demokratiebewegungen im Ausland unterstützen, von den Sicherheitskräften des Landes verfolgt würden. Auf die Frage des Schweizer Publizisten Al Imfeld, ob ein Schriftsteller nicht ins Exil gehen solle, wenn es für ihn politisch gefährlich werde, antwortete der kenianische Autor Meja Mwangi:
Ich würde meinen, jemand wie unser eins muss bleiben, solange er kann. Du wirst ein Symbol für Menschen, mit denen du zusammen lebst, zusammen trinkst, zusammen dich herumtreibst. Ginge ich weg, dann würde das wie ein Blitz einschlagen und die Menschen noch mehr lähmen. Ihnen gingen sozusagen die Luft aus. Sie würden um ihre letzten Hoffnungen gebracht. Unsere Literaten sind alle auf dem Exodus. Seit mein früher Freund Ngugi wa Thiong'o nach England und später den USA auszog, ist er als Erzähler mehr und mehr ausgetrocknet. Geblieben sind ein großes Maß an Bitterkeit und ein kraftloses Theoretisieren.
Aus Furcht vor Verfolgung im eigenen Land veröffentlichen afrikanische Autoren ihre Werke, insofern das möglich ist, im Ausland. Nicht nur die Schriftsteller exilieren also, sondern auch die literarischen Arbeiten der Schriftsteller, die in Afrika bleiben. Sarovive hatte es dagegen abgelehnt, im Ausland Sicherheit zu suchen. Er wollte nicht nur im Ausland publizieren, sondern auch in Nigeria Leser erreichen. Dazu gründete er einen eigenen Verlag mit Sitz in Großbritannien und Nigeria, in dem er seine Bücher selbst veröffentlichte. Damit konnte Sarovive einen besseren Verkauf erzielen, als mit der gewöhnlichen Vertriebsstruktur in afrikanischen Staaten üblich ist. Das notleidende Verlagswesen in Afrika, der spärliche Buchhandel und die infolge veralteter Maschinen oftmals mindere drucktechnische Qualität der Bücher stellten für Sarovive als Leiter eines eigenen Verlags geringere Probleme dar. Als staatliche Druckmittel, wie Verbote seiner Zeitungsberichte, Verhaftungen, Kürzung der Papierzuteilung, Absperren des Stroms, Beschlagnahmung von Computern oder Druckmaschinen sowie Bestechung mit dem Angebot eines Ministerpostens nicht die erhoffte Wirkung zeigten, war Sarovive den nigerianischen Militärs zu unabhängig und mächtig geworden. In einem offenen Brief, den er aus dem Gefängnis schmuggeln konnte, schrieb Sarovive im Mai 1995 beispielhaft über die Politiker seines Landes:
Die Herren, die diese schamvolle Veranstaltung, diese tragische Scharade in Auftrag gegeben haben und sie überwachen, fürchten das Wort, die Macht der Ideen, die Macht der Feder. Sie fürchten die Forderungen nach sozialer Gerechtigkeit und nach Menschenrechten. Außerdem haben sie keinerlei Geschichtsbewusstsein. Sie haben eine derartige Furcht vor dem Wort, dass sie nicht lesen. Und das wird ihr Niedergang sein.
Autoren, die in Afrika publizieren wollen, haben aber, noch bevor sie mit einem Buch den Weg zu den Lesern suchen können, zahlreiche andere Hürden vor sich, zum Beispiel die Wahl der Sprache. Wer sich für eine der früheren Kolonialsprachen, Französisch, Englisch und Portugiesisch, oder gar für Italienisch in Somalia, Spanisch in Äquatorialguinea oder Deutsch in Namibia entscheidet, schließt mögliche Leser aus, die allein afrikanische Sprachen beherrschen. Wer aber in einer afrikanischen Sprache publiziert, findet mit seinen Arbeiten nicht bei allen Ethnien seines Landes Gehör. Nach wie vor vertreten afrikanische Autoren verschiedene Auffassungen darüber, in welcher Sprache am besten geschrieben werden soll. Der Schriftsteller Chenjerai Hove aus Simbabwe glaubt, dass kein Kontinent mit geborgten Perspektiven, geliehenen Worten und Bildern kulturell gedeihen kann.
Wir haben ein Recht auf unsere eigenen Träume, in unseren eigenen Sprachen, damit afrikanische Literatur nie wieder als ein Anhängsel anderer Literaturen angesehen werden kann.
Auch der nigerianische Autor Bode Osanyin spricht sich im Streit um die Sprache in der afrikanischen Literatur für eine Stärkung des muttersprachlichen Ausdrucks aus.
Englisch ist beinahe unsere erste Sprache in Nigeria, aber nicht wirklich. Jeder von uns hat eine Muttersprache. Aber weil es so viele davon gibt in Nigeria, schreiben die meisten Autoren in Englisch. Das Problem aber ist doch, dass wir alle unsere Ideen in unseren eigenen Sprachen haben und diese Ideen müssen wir dann ins Englische übersetzen. Es gibt aber noch einen Grund, in der Muttersprache zu schreiben. Es hilft, klar zu denken und verbessert die Qualität dessen, was man schreibt, auch im Englischen.
Eine Sensation war vor diesem Hintergrund die Publikation von Thiong'os Buch »Der gekreuzigte Teufel«. Er hatte es im Gefängnis in seiner Muttersprache Gikuyu verfasst, obwohl ein in Gikuyu geschriebenes Theaterstück den Anlass zu seiner Verhaftung gegeben hatte. Seit 1981 schreibt der kenianische Schriftsteller entweder in Gikuyu oder Swahili und übersetzt den Text dann ins Englische. Sein Buch Matigari wurde auf diese Weise 1986 zu einem Familienbuch in Kenia, aus dem man in Bars und Kneipen vorlas. Der in deutscher Übersetzung 1991 veröffentlichte Roman wurde in Kenia verboten, sein Autor gebannt. Alle Buchhandlungen des Landes wurden durchsucht und jedes Exemplar des gekreuzigten Teufels beschlagnahmt. Der in Sierra Leone lebende Autor Sil Chinikoka, dessen Roman Der Nubier im Herbst 1996 in deutscher Übersetzung erschien, hält wenig vom Schreiben in afrikanischen Sprachen.
I think it is all an intellectual humbug. From my point of view, what I mean is that if I look at
Ich denke, es handelt sich dabei um einen intellektuellen Humbug. Nach meiner Ansicht trage ich etwas in mir, das ich die Last der Geschichte nenne. Zu diesem geschichtlichen Erbe zählt die Sprache. Die Geschichte bestimmt, wer ich in meiner Psychologie bin. Und wenn man über das geistige Eigentum eines Schriftstellers spricht, spricht man allzu oft allein über Fragen des Copyrights. Aber auch die Sprache, in der ein Schriftsteller schreibt, fällt für mich unter sein geistiges Eigentum. Es steht den Kritikern nicht zu, Autoren zu sagen, in welcher Sprache sie zu schreiben haben.
Does that make me less an African writer? I don't think so.
Ich schreibe in der Sprache, in der ich am besten denken kann. Und diese Sprache ist die englische. Macht das einen weniger afrikanischen Schriftsteller aus mir? Ich denke nicht. Es gibt viele gute afrikanische Intellektuelle, die in ihren eigenen Sprachen noch nicht einmal einigermaßen lesen können. Kreolisch, das meine Muttersprache ist, die aber nur 10% der Menschen in Sierra Leone sprechen, wird erst seit kurzem geschrieben und hat noch nicht einmal eine endgültige Orthographie, weil es eine neue Sprache in Sierra Leone ist, gerade mal 200 Jahre alt. Wenn ich warten wollte, bis ich kreolisch richtig schreiben kann, könnte ich morgen aufhören zu schreiben.
Until we arrive at a definitive orthography of what Creole is, which is my mother tongue, and we are only 10% of the Sierra Leonean people, then I might as well stop writing tomorrow morning.
Der in Guinea geborene Autor Tiano Monenembo, der seinen Roman Zahltag in Abidjan soeben in deutscher Übersetzung vorstellte, weist darauf hin, dass die europäischen Sprachen Französisch, Englisch und Portugiesisch längst afrikanisiert wurden. Monenembo gibt dafür einige Redewendungen als Beispiele.
Wenn Sie zum Beispiel in die großen afrikanischen Städte gehen, nach Abidjan, Douala, Dakar oder Conakry, macht man sich ein bisschen über die französische Sprache lustig. Wenn Sie nach Kamerun fahren, gibt es in jedem Stadtviertel ein Geschäftsgebäude, in dem Sie auch die Nacht über einkaufen, essen, ein Gläschen trinken, bis zum frühen Morgen tanzen können. Das nennt man Pharmacie de Garde, wörtlich übersetzt etwa Nachtapotheke. Ein Begriff, für den es keine Entsprechung gibt. In der Elfenbeinküste sagt man nicht Geliebte, sondern zweites Büro. Und man sagt in Afrika nicht Station d'essence, also Tankstelle, sondern Essencerie, Tankerei.
Ben Okri, ein in London lebender nigerianischer Schriftsteller, dessen Roman Verfängliche Liebe als zweites seiner Bücher ins Deutsche übersetzt wurde, bezieht einen nüchtern distanzierten Standpunkt in der Diskussion über die Wahl der Sprache.
I think those who can write in their mother tongue should do so. I only have one condition, you know, personally speaking.
Diejenigen, die in ihrer Muttersprache schreiben können, sollen das tun. Ich habe nur eine Bedingung, eine ganz persönliche. Sie sollen gut schreiben. Es sollen gute Bücher sein. Es kümmert mich wirklich nicht, in welcher Sprache jemand schreibt. Es können meinetwegen Hieroglyphen sein, solange es hervorragend geschrieben ist. Solange es den menschlichen Geist erweitert. Solange es uns an Plätze trägt, an denen wir noch nicht waren. Solange es uns Dinge zeigt, von denen wir dachten, wir würden sie kennen, die wir aber nicht kannten. Ich denke, das ist das einzig wirklich Wichtige. Wenn ich einen bestimmten afrikanischen Ausdruck in die englische Sprache übertragen will, verändere ich diese Sprache. Es ist nicht mehr die englische Sprache, die ich verwende, sondern ich forme sie um. Es ist wie bei einem Glas. Man kann Wein daraus trinken, aber dadurch wird es nicht zum Weinglas. Man kann Wasser ins Glas gießen oder Tinte. Das Glas gibt das zurück, was man hineingibt. Die Sprache selbst ist nicht so wichtig, wie die Leute immer denken. Sprache ist ein gutes Hilfsmittel, aber der Zug ist nicht wichtiger als die Menschen, die er transportiert.
Der Theaterautor Jean-Pierre Daogo Gangané aus Burkina Faso hat mit seiner Schauspieltruppe Teatro de la Fraternité einen Mittelweg im Umgang mit dem Sprachproblem beschritten. Gangané veröffentlicht seine Werke im Selbstverlag auf Französisch, aber die Schauspieler tragen die Stücke während ihrer Tourneen in den verschiedenen Regionalsprachen vor. Das Publikum kann die Sprache wählen, in der es das Stück zu sehen wünscht. Von einer Buchausgabe sind solche Theaterstücke jedoch weit entfernt. Es sei denn, die finanzielle Situation des Autors oder der Schauspielgruppe erlaubt es, die Theaterstücke gleichsam als Zugabe in Buchform zugänglich zu machen. Obwohl sich das nur langfristig rechnet, unterstreicht es doch die Bedeutung des Autors und bewahrt es die kulturellen Leistungen eines Landes. Denn von den 785 Theaterstücken, die der Literaturwissenschaftler Wolfgang Zimmer 1992 in Burkina Faso bibliografierte, liegen, wenn überhaupt, meist nur getippte und fotokopierte Spielvorlagen in den seltenen Buchhandlungen des Landes aus. Um ein größeres Publikum erreichen zu können, versuchen Autoren, ihre Werke in Fortsetzungen in Zeitschriften oder Zeitungen zu publizieren. So liegt Sarovivas Buch Prisoners of Jabs einem Fortsetzungsroman zugrunde, den er im Auftrag der Zeitschrift Vanguard 1985 zu schreiben begonnen hatte.
Ein besonderes Beispiel für ein Buch, das auf einer Auftragsproduktion für eine Zeitung beruht, ist Chenjerai Hoves Band Stadtgeflüster. Hove verfasste 1993 für die niederländische Tageszeitung De Volkskrant Skizzen aus Harare, der Hauptstadt Simbabwes. Solche Auftragsproduktionen bieten zwar ein weiterreichendes Forum und bringen nötiges Honorar, doch lenken sie manchmal vom gewünschten Schreibvorhaben ab. Über Auftragsproduktionen sagt der Kenianer Mwangi:
Ich schreibe mich durch und schaue mich nach bezahlten Schreibarbeiten um, vor allem beim Fernsehen, nicht nur beim Kenianischen, denn da gibt es kaum Aufträge. Es wäre mein Traum, so etwas wie Ken Saro-Wiwa in Nigeria zu machen, nämlich eine Fernsehserie. Ich würde das Buch oder Skript ganz gerne und sofort schreiben. Das bleibt jedoch ein Traum. Ich bekomme immer wieder kleine Aufgaben von ausländischen Fernsehstationen. Beim Westdeutschen Rundfunk geht es ganz gut. Davon kann ich leben. Arbeiten ab. Ich muss immer wieder mein Schreiben unterbrechen. So kann es bis zu 3 Jahre dauern, bis ich einen Roman fertig habe. In der Zwischenzeit habe ich begonnen, an 3, 4 literarischen Projekten gleichzeitig zu arbeiten. Ich mache damit gute Erfahrungen. Das eine befruchtet das andere. Ich möchte es beinahe anderen empfehlen. Also kurz, ich schreibe mich durch, wie es wohl alle in Afrika tun.
Mwangi verweist auf 2 weitere Probleme, mit denen sich afrikanische Autoren konfrontiert sehen. Es ist zum einen die hohe Analphabetenrate in afrikanischen Staaten und zum anderen das Verständnis von Sprache als Form eher der mündlichen, weniger der schriftlichen Mitteilung. Beide Phänomene ließen eine mit der europäischen vergleichbare Buch- und Lesekultur in Afrika bisher noch nicht entstehen. Über das Lesen und Schreiben in Afrika sagt Mwangi:
Wir schrieben nicht in unserer Kindheit. Lesen und Schreiben ist bei uns allein mit Schule verbunden, nicht mit Leben. Für uns in Afrika sind alle Sprachen zum Schreiben fremd und noch fremder zum Lesen. Schreiben in Afrika ist wirklich etwas anderes als in Europa. Das Buch hat noch längst nicht denselben Rang wie bei euch. Wenn ich also schreibe, tue ich es wirklich aus Ehrgeiz. Die Menschen in Kenia erreiche ich nicht mit Schreiben. Ich mache mir da keine Illusionen. Ich schreibe einfach für Menschen in der Welt draußen. Ja, wenn ich schreibe, möchte ich von vielen gelesen werden. Ich und viele andere mit mir schreiben in die Welt hinaus.
Wem es gelungen ist, ein Buch zu beenden, der muss sich auf eine anstrengende Suche nach einem Verlag machen, der zur Veröffentlichung seines literarischen Werks bereit ist. Die Verlage, oftmals in Staatsbesitz, setzen mit Blick auf den Umsatz eher auf Schulbücher und Biografien von Politikerpersönlichkeiten als auf möglicherweise anstoßerregende Literatur. Der in Simbabwe namhafte Verlag Mambo Press zum Beispiel publizierte 1994 keine einzige literarische Neuerscheinung und bestritt sein Programm allein mit Sachbüchern. Sowohl der beschränkte finanzielle Spielraum der afrikanischen Verlage als auch der Bedarf an Schulbüchern führen dazu, dass die Verlage in Afrika mit Lehrmitteln und Sachbüchern auf Sicherheit setzen. Das ist verständlich und notwendig, weil in Afrika oftmals nur Goethe-Institut, British Council und Centre Culturel Français öffentliche Bibliotheken unterhalten und weil auch die afrikanischen Universitäts- und Schulbüchereien überwiegend mit europäischen Publikationen bestückt sind. Die auf Schulbücher setzende Verlagsstrategie führt jedoch zu einer Stärkung der überwiegend staatlichen Schulbuchverlage und zu einer Vernachlässigung des literarischen Programms in eher privaten Verlagen. Der Schriftsteller Hove aus Simbabwe hegt sogar den Verdacht, dass von den staatlichen Verlagen damit das politische Buch verdrängt werden soll.
Für mich geht in Afrika das politische Buch mit der Literatur einher. Worte sind eben auch Granaten, die im Bewusstsein, im Gewissen des Lesers explodieren, es informieren, formieren und transformieren. Warum sonst hätten sie Ken Saro-Wiwa hängen sollen? Warum sonst sind so viele Autoren im Exil? Die Worte von Autoren lassen Präsidentenpaläste erzittern.
Hove steht mit seinem Verständnis von Literatur als politischer Äußerung nicht allein. Der selbst mehrfach inhaftierte kamerunische Schriftsteller René Filon besagt,
Literatur kann und darf in unseren Ländern nicht unpolitisch sein. Auch unsere traditionelle afrikanische Literatur hatte eine gesellschaftliche Funktion. Schon damals ging es nicht um La Pour La. Wir heutigen afrikanischen Schriftsteller müssen uns dieser Tradition wieder bewusst werden, uns engagieren. Engagement heißt für mich, als Schriftsteller zu versuchen, die Bedürfnisse meines Volkes auszudrücken, zu versuchen, die Probleme meines Volkes zu benennen, zu versuchen, die Leiden meines Volkes zu lindern, die Aufmerksamkeit auf das Elend meines Volkes zu lenken und die herrschende Klasse darauf zu stoßen. Das ist die wesentliche Mission des afrikanischen Schriftstellers. Sonst bräuchte er nicht zu schreiben.
Ähnlich schrieb Saro-Wiwa in seinem Buch »Flammen der Hölle«.
Literatur ist in einer kritischen Situation wie der Nigerias nicht von Politik zu trennen. Sie muss vielmehr der Gesellschaft dienen, indem sie sich in die Politik stürzt und sich einmischt. Autoren dürfen nicht nur schreiben, um zu unterhalten oder die Gesellschaft mit amüsiertem, kritischem Blick zu betrachten. Sie müssen intervenieren. Meiner Erfahrung nach können afrikanische Staaten die Autoren ignorieren und sich mit der Tatsache trösten, dass nur wenige Menschen lesen und schreiben können. Jene, die lesen können, finden dazu wenig Zeit für den Luxus, sich über die bei Universitätsprüfungen vorgeschriebenen Texte hinaus für Literatur zu interessieren. Deshalb muss der Schriftsteller l'homme engagé sein, der intellektuelle Mann der Tat. Er muss sich an Massenorganisationen beteiligen. Er muss direkten Kontakt zu den Menschen herstellen und die Stärke der afrikanischen Literatur nutzen, das gesprochene Wort. Denn das Wort bedeutet Macht. Und noch mächtiger ist es, wenn es allgemein verbreitet wird. Deshalb wird ein Autor, der sich an Massenorganisationen beteiligt, seine Botschaft wirkungsvoller vermitteln als einer, der nur schreibt und darauf wartet, dass die Zeit Wunder für seine Literatur bewirkt. Das soll nicht heißen, dass ich den Wert jener herabmindere, die nur schreiben, dastehen und warten. Ich reagiere lediglich auf meine gesellschaftliche Situation, wie es jeder Schriftsteller von meiner Bedeutung tun muss.
Wenn ein afrikanischer Autor für sein Werk einen Verlag gefunden hat, dann wird ihm die Situation des Vertriebswesens in Afrika Kopfschmerzen bereiten. Der nigerianische Schriftsteller Cyprian Igwanzi fasst seine Erfahrungen so zusammen.
I only started publishing with Nigerian publishers about 1980, that is after the Biafran War.
Ich habe meine Zusammenarbeit mit nigerianischen Verlegern 1980, also lange nach dem Biafra-Krieg, begonnen. Als der Umtauschkurs des Naira verändert wurde, konnten die ausländischen Häuser mit ihren nigerianischen Niederlassungen unmöglich Profit erzielen. Wenn die Naira, die sie verdienten, in ihre Heimatwährung getauscht wurden, machten sie Verlust. Sie mussten sich mit Verlegern vor Ort arrangieren und Bücher in Lizenz produzieren lassen. Auch die Autoren bekamen ihr Honorar in lokaler Währung gutgeschrieben, während sie zuvor mit ausländischer, harter Währung bezahlt worden waren. Das Lizenzwesen führte zu Raubdrucken, da die Verleger die Bücher, die sich gut verkauften, als Schwarzdrucke veröffentlichten, um sich die Gebühren für die Rechte zu sparen. Sogar die öffentlichen Bibliotheken kauften diese Schwarzdrucke. Im Großen und Ganzen fand ich es sehr frustrierend, mit Verlegern vor Ort zusammenzuarbeiten. Ich versuchte über Jahre, das so weit wie möglich zu vermeiden. Und erst kürzlich habe ich wieder begonnen, für ausländische Verlage zu arbeiten.
And I tried as much as possible to avoid them for many years. But recently I've started again writing for the overseas.
Der Publizist Hans Zell, der als Vater des afrikanischen Verlagswesens gilt, da er sowohl Lektor im African Books Collective Oxford als auch als Jurymitglied des NOMA Awards for Publishing in Afrika war und noch immer die Zeitschrift African Book Publishing Record betreut, resümierte im Sommer 1995:
Es gibt in Afrika Verleger, die genauso gut sind wie in anderen Regionen. Hochprofessionell, engagiert, innovativ und vorbildlich im Umgang mit Autoren. Aber leider ist es auch wahr, dass sich eine beachtliche Zahl von afrikanischen Verlegern kritische Fragen gefallen lassen muss. Bei einigen hapert es mit der Integrität, Offenheit oder Korrektheit. Andere sind wenig effizient oder aber in geschäftlichen Dingen wenig versiert, wenn es zum Beispiel darum geht, Autorenrechte abzurechnen. Die Marketingbemühungen mancher afrikanischer Verleger sind bestenfalls oberflächlich. Einige versagen schon dabei, ihre Bücher auf dem heimischen Markt bekannt zu machen. Aber wie oft hören wir auch von der anderen Seite der Medaille, dass nämlich häufig Autoren wiederholt zugesagte Manuskripte nicht rechtzeitig abliefern. Autoren haben eben oft unrealistische Erwartungen in Bezug auf Verkaufszahlen oder Werbeausgaben, die für ihr Buch vertretbar sind.
Autoren, die mit einer Buchpublikation eher an ihr gesellschaftliches Ansehen denken als an Literatur, sowie Verleger, denen es mehr um das Geschäft als gute Bücher geht, haben in Nigeria eine besondere Art der Buchpublikation hervorgebracht, die der Nigerianer Ekwensi wie folgt beschreibt.
Nigerians recently have invented their own style of bookselling. You write a book, the book is launched. That is a very big festive occasion.
Nigeria hat seine eigene Form des Buchverkaufs erfunden. Wenn jemand ein Buch schreibt, dann wird es gelauncht. Das ist eine großartige festliche Angelegenheit. Es wird versprochen, gelobt und so weiter. Die Leute schenken dem Autor und dem Verleger Geld. Sie kaufen Bücher zu einem besonderen Preis. Man kann für ein Exemplar 750 Mark bezahlen, das Hundertfache des eigentlichen Preises, um dem Autor zu helfen. Viele Verleger erzielen allein daraus schon ihren Gewinn. Sie können bei einem Buchlaunch 70.000 Mark verdienen. Nach Abzug der Druck- und Vertriebskosten gehört ihnen der Rest.
I've not yet written a book which was launched. You could raise up to half a million naira at a launch. It's all your money.
Eine unzuverlässige Literaturkritik in den Medien, eine nach Europa ausgerichtete Literaturwissenschaft an den Universitäten und ein aus Geldmangel verfallendes Bildungssystem verschlechtern die Rezeption von Literatur. Seit Jahren findet an Universitäten etwa in Nigeria, Senegal, Burkina Faso, Mali oder Niger kein regelmäßiger Lehrbetrieb statt, weil Studenten, Dozenten und nicht-akademische Angestellte meist vergeblich für bessere Arbeitsbedingungen streiken. Die wachsenden Inflationsraten lassen die Gehälter der Lehrenden schrumpfen und führen zu einer Abwanderung der Bildungselite ins Ausland. Verliert eine wissenschaftliche Laufbahn an Anziehungskraft, denken die Schulabgänger zudem eher an Broterwerb als an ein Studium. Oftmals gehen Hauptschüler vorzeitig ab und verdienen sich als Markthändler Geld. Die ernüchternde Suche der Autoren nach Lesern geißelt Zaroviva in seiner Similia-Kolumne über Bücher und Büchermacher.
Was halten Sie von Beamten, die seit ihrer Einstellung nicht ein Buch gelesen haben? Was soll man von einem Universitätsprofessor sagen, der keinen Kontakt zu den jüngsten Entwicklungen in seinem Fachbereich hält? Was denken Sie von einem Studenten, der dazu verurteilt ist, alte, veraltete Thesen aus einem Buch zu fotokopieren, das nicht mehr erhältlich ist? Und was ist mit den Jugendlichen, die ihre Vorstellungskraft nicht durch Erzählungen anregen können, weil sich ihre Eltern keine Bücher leisten können? Oder die keine Bücher zu kaufen finden? Oder die nicht davon überzeugt werden können, für sie Bücher zu kaufen? Mittlerweile hat dieser Umgang mit Büchern das Buch nahezu zu einem Fetisch reduziert. Das überrascht nicht in einer Gesellschaft von rund 100 Millionen Menschen, denen es gerade einmal gelingt, 500 Bücher pro Jahr herzustellen. Vergleichen Sie das mit den 50 Millionen Briten, die jährlich 60.000 Bücher produzieren, und Sie werden die Nigerianer bedauern. Es gibt nur einen Grund, den einige als Erklärung dafür angeben können, warum Bücher so vernachlässigt werden, und das sind die hohen Kosten. Aber obwohl der Bierpreis mehrfach gestiegen ist, trinken Nigerianer nach wie vor jede Menge Bier. Alle Büchermacher haben Anlass, sich über den Stellenwert von Büchern in Nigeria Sorgen zu machen.
Um die Arbeitsbedingungen der Autoren in Afrika zu verbessern und um die Wertschätzung ihrer Werke zu steigern, bilden sich zunehmend Eigeninitiativen von Schriftstellern, Verlegern und Buchhändlern. Im August 1993 gründeten Journalisten und Schriftsteller das Network for the Defense of Independent Media in Nairobi, um wichtige Bücher von im Exil lebenden afrikanischen Autoren nicht nur in Kenia, sondern langfristig auch über die Grenzen Kenias hinaus zugänglich zu machen. Am Anfang dieser Initiative stand Tiongos Barrel of a Pen, wovon ein US-amerikanischer Verlag 200 Exemplare zur Verfügung stellte. Das Buch hatte nie zuvor den Weg nach Kenia gefunden. Das Netzwerk will zum einen verbotene Bücher vermitteln, indem die Zensur durch den Direktversand umgangen wird, und zum anderen sich für Bücher einsetzen, die, weil im Ausland erschienen, sehr teuer sind. Chinny Coker aus Sierra Leone beschreibt, wie sehr der Preis von Büchern ihre Lektüre durch afrikanische Leser behindert.
The cost of the average fiction.
Die durchschnittlichen Kosten eines fiktionalen Buchs, gleichgültig ob eines afrikanischen, europäischen oder amerikanischen Autors, betragen etwa 25% eines Durchschnittsgehalts. Das heißt, dass sich die meisten Leute, die ein Buch lesen wollen, dieses Buch nicht leisten können. Die Leute aber, die viel Geld haben, sind gewöhnlich nicht die Leute, die Bücher kaufen. Ich habe nie eine Entsprechung entdecken können zwischen Reichtum und Bildung.
and been literate. So you have a situation where the young people, invariably young people, who are generally interested in reading, can't afford to buy.
Wir befinden uns in einer Situation, in der sich junge, meist sehr junge Menschen, die grundsätzlich gerne lesen, sich das nicht leisten können. Sogar wenn das Buch in den wenigen versteckten Buchhandlungen in Freetown, der Hauptstadt Sierra Leones, zu finden sein sollte, wären es überwiegend Ausländer, die es kaufen würden. Ich war vor kurzem in einem dieser Buchläden. Er führte 80 Exemplare dieses Buchs, das gerade ins Deutsche übersetzt wurde. Wenn er diese 80 Stück verkaufen würde, wären es Briten, die nach dem Buch eines Autors aus Sierra Leone fragten und es nach Amerika, Europa, Ghana oder Simbabwe mitnehmen. Der Markt ist klein, nicht viele Leute lesen. Und man muss sich fragen, wie viele Menschen es sich überhaupt leisten können, angesichts der niedrigen Einkommen Bücher zu kaufen.
Think in terms of how many people can really afford to buy books, given the low salaries that they earn.
Ein wichtiger, wahrscheinlich der wichtigste Ort für die Verbesserung der Situation afrikanischer Autoren und afrikanischer Literatur ist der Zimbabwe International Book Fair in Harare. Er stellt Afrikas größte und erfolgreichste Buchmesse dar und findet jährlich Ende Juli, Anfang August statt. Seit Jahren steigt die Zahl der ausstellenden Verlage, die auch aus dem Ausland, etwa Großbritannien, den Vereinigten Staaten, der Schweiz oder Deutschland kommen. Die wachsende Zahl der Besucher beweist ein Interesse an Büchern von Menschen, die nach dem Ende der Messe kaum noch Zugang zu Büchern haben. Das Forum dieser Buchmesse nahm Hans Zell zum Anlass, ein afrikanisches Verlegernetzwerk anzuregen, das African Publisher Network, kurz APNET. Dieses Netzwerk organisiert seit 1994 in Harare ein Symposium, in dessen Rahmen Verleger zum Beispiel über die Autorenrechte und das Verlagswesen in Afrika sprechen können. Was so vielversprechend klingt, wird jedoch durch den simbabwischen Präsidenten Robert Gabriel Mugabe gefährdet. Da ein ursprünglich genehmigter Stand der Vereinigung von Schwulen und Lesben in Simbabwe 1995 nicht zugelassen und 1996 nur noch Anrufung eines Gerichts erlaubt und dann von Jugendlichen gestürmt und zerstört wurde, erhoben sich nicht nur Proteste gegen den Druck der Regierung auf die Leitung der Buchmesse, sondern auch Forderungen nach einer Verlegung der Buchmesse in die Republik Südafrika, nach Kapstadt. Die ghanaische Schriftstellerin Amaata Aido, die an der Universität in Simbabwes Hauptstadt Harare unterrichtet, sagt über diese Auseinandersetzungen:
I think that it's a controversy that we could do without. You know, I mean,
ich denke, dass wir auf diese Auseinandersetzung verzichten könnten. Ich denke, dass es ganz allgemein nur von Nachteil ist, dass diese Diskussion überhaupt aufkam. Ganz offensichtlich hat der Kontinent noch so viele andere Probleme, denen wir uns stellen sollten. Ich denke, dass Menschen, die wegen Präsident Mugabes Äußerungen über Homosexualität die Buchmesse nach Südafrika verlegen wollen, nur kurzsichtig sind. Wissen wir, was morgen in Südafrika passiert?
Während der Zimbabwe International Book Fair in Afrikas Buchhauptstadt Harare eine der wichtigsten Veranstaltungen des Landes im ganzen Jahr ist, geriet er in Kapstadt zu einer von vielen südafrikanischen Handelsmessen. 1997 wird die Buchmesse jedenfalls noch in Harare stattfinden, vom 4. bis zum 9. August. Das Thema Bibliotheken. 1994 sagte die südafrikanische Autorin Doris Lessing in Harare: Genauso wichtig wie Buchmessen sind die Bibliotheken. Hier in Afrika hat jedes Buch noch einen engen Bezug zur Gemeinschaft. Diese Seite des Buches muss unbedingt erhalten und gestärkt werden. Sprach's, ging aufs Land hinaus und verteilte Bücher an die Schulen dort.
Ich schreibe in die Welt hinaus, der Alltag afrikanischer Autoren. Wir brachten ein Feature von Manfred Leumeier. Es sprachen Marietta Bürger, Michael Evers und Jochen Kolender. Ton und Technik Ingrid Pfogner. Redaktion und Regie Sabine Küchler. Bis zu den Nachrichten bleibt uns noch etwas Zeit. Die portugiesische Pianistin Maria João Pires spielt das Nocturne in B-Dur.